Herzlich willkommen zum Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 176 mit Philipp Glöckler, das ist der Mann mit der Kermit-Stimme und mir, Philipp Klöckner. Philipp, ich habe auf Instagram gesehen, ihr hattet ein Community-Treffen in Hamburg.
Yeah.
Wie war das?
Cool.
Ich konnte leider nicht dabei sein, weil ich nur unterwegs bin.
Ja, du musst mir noch erklären, was du wieder die Woche gemacht hast. Aber ja, wir hatten ein nettes Meetup, 8 Leute, die perfekte Größe für einen Stammtisch. Alle passen an einen Tisch und sehr nette Leute. Ich habe ja mal gesagt, ich würde gerne immer Firmen bauen, die so ein bisschen sind wie, oder wo die Kunden so sind, dass man mit denen auch immer essen gehen würde. Du bist ja eher so der Touri-Italiener, der Hauptsache Masse, aber ich fand's sehr nett. Also ich habe mich mit allen unterhalten, mit 8 kann man sich ja auch mit allen unterhalten, so alle ein bisschen jünger als wir, sehr interessiert, verschiedene Branchen von Masterstudenten bis Anästhesisten, alles dabei.
Oh. Haben die was mitgebracht?
nee, das nicht. Aber ja, war sehr nett. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und ich glaube, es war auch in Berlin, da ist noch kein Foto geleakt. Weitere Städte scheinen auch was zu organisieren. Also schaut mal im Discord-Server. Da organisieren sich die Städte immer selbst. Und ja, es war sehr nett. Allerdings, wir haben ja darüber gesprochen, wie Gastro so funktioniert, wenn es nicht genug Personal gibt. Und jeder, der mal erleben möchte, wie man es nicht machen sollte, kann gerne mal im alten Mädchen vorbeigehen.
Das ist ein Hamburger Bierbrauhaus.
Genau, eine Schanze so. Ich bin angekommen, wollte erstmal was bestellen. Dann sagt der Ober, ja sorry, hier QR-Code. Habe ich erstmal gedacht, super, QR-Code. Ich bin ja großer QR-Code-Fan. Der ist so ein kleiner QR-Code auf der Mitte vom Tisch. Und dann gibst du das Telefon weiter, damit man das scannen kann. Kommt man auf so einen Shop, das fühlt sich eher so an wie 1999, also Shop ohne Bilder, Payment mit PayPal und Kreditkarte, nicht so ganz super. Und dann erwartet man ja, dass dann wenigstens die Sachen irgendwie mega schnell kommen. Die Magie ist auch noch nicht so ganz angekommen, also irgendwann kommen dann so die Getränke und am Ende des Tages, am Ende des Abends, wir waren so 3 Stunden oder so da, haben wir nur gedacht, okay, also mit Service hätten wir auf jeden Fall wahrscheinlich das Doppelte konsumiert, vielleicht auch was gegessen, auf jeden Fall mehr Trinkgeld gegeben und so wirklich gut war das Erlebnis jetzt nicht. War ganz nett, wir haben nicht so viel getrunken.
Warum seid ihr dann da hingegangen?
Wir wussten es nicht. Also wir haben uns da getroffen, weil die Location ist halt gut erreichbar und so. Und es ist auch eine schöne, nette Location, aber irgendwie war es nicht so, also wenn das die Zukunft von Gastro ist, dann können wir Gastro auch sein lassen und alle irgendwie beim Späti cornern und Pizza bestellen.
Finde ich auch.
So, das.
Ich habe noch einen Hinweis, eine Firma, wo alle Kunden an einen Tisch passen, scheint mir kein Erfolgsrezept zu sein übrigens. Könnte im Wachstum begrenzt sein. Oder du brauchst sehr schnell wachsende Kunden und ein Consumption-Based Model oder so.
Das stimmt natürlich auch. Aber ja, war sehr nett. Merlin, vielen Dank für die Orga und bis zum nächsten Mal. Und Pip, vielleicht schaffst du es ja auch, irgendwann mal in Berlin dann vorbeizuschauen. Alle guten Dinge sind 3.
Ich würde sogar in Hamburg vorbeikommen, aber diese Woche bin ich nur so schon unterwegs gewesen. Und im September wird sowieso alles schwer.
So, während ich...
Apropos alles schwer. Alles ganz schwer jetzt.
Ja, warum die Woche so rot gelaufen ist, musst du uns später nochmal erklären. Über was hast du dich denn die Tage aufgeregt?
Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Also ich habe einen Tag so gesehen, dass alles, was Wachstum war, wieder rot war. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht, warum.
Ja, dann komm, dann geh jetzt mal kurz hier.
Vielleicht sollte ich wieder sagen, mehr reisen und mich weniger um Aktien kümmern.
Nee, also wenn es jedes Mal beim Reisen so ist wie diese Woche, du, dann können wir uns den September nicht leisten. Also wenn der September durch ist, sind wir alle auf Null.
Also ich habe ja die Earnings vorbereitet von CrowdStrike, Mongo, Samsara, SentinelOne, Okta, C3AI. Und wir haben das erste Mal eine Non-Public Company im Doppelgänger-Sheet.
Oh, die muss ja gut sein. Wen hast du da dann für genommen?
Ganz besonderes Juwel. Der oder das Juwel? Das Juwel, glaube ich.
So, Junge, aber jetzt bevor du anfängst und wir darüber gehen, geh einmal kurz in deine Übersicht, wie deine Aktien diese Woche so gelaufen sind. Weil die Reaktion würde ich jetzt hier schon gerne einmal kurz...
Ich habe gestern einmal kurz Trade Republic aufgemacht. Dann habe ich schnell wieder zugemacht, das weiß ich noch.
Moment, aber sind da nicht deine Shorts? Die müssen doch gut gelaufen sein.
Also was ich sehe, ist, dass mein Short-Long-Portfolio wo ich ein klein bisschen übershort bin, weil es ja auch so ein Hedge ist, sehr gut gelaufen ist. Das sagt mir, dass wahrscheinlich das Longboard wohl nicht gut gelaufen ist. Aber das sieht jetzt täglich wieder besser aus. Und das Longportfolio, ja, ist ein bisschen runter, ne? Aber ist noch Geld da. ja, so was Wachstum war, hat ein bisschen verloren die Woche, scheint mir.
Ja, ja.
So ist das halt. Da haben wir auch gleich noch eine Frage zu.
Dann erklär mir mal das Wachstum von Klarna.
Ja, da gibt es gar nicht so viel Wachstum. Das ist nämlich eins der Hauptprobleme. Also wir haben Klarna tatsächlich, weil die ja relativ transparent schon reporten, obwohl sie noch nicht an der Börse sind, habe ich die in Sheet erstmal auf Halbjahresbasis gemacht. Die muss man sehen, ob ich sie eventuell auch quartalweise hinbekomme. So tief bin ich jetzt noch nicht reingestiegen. Da kann man ganz gut die Zahlen jetzt nachverfolgen. Also Klarna macht Buy Now Pay Later und auch so ein einfaches Payment letztlich. Ich würde aber schätzen, dass ein Großteil Buy Now Pay Later ist. Ihr GMV, also das Gross Merchandise Volume, was über die Klarna-Plattform gelaufen ist, das kann Payment sein. Es kann sein, dass Klarna in dem Fall beim Shop integriert war als Zahlungsmittel. Das muss nicht Buy Now Pay Later sein, kann aber. Es kann aber auch über die Klarna-App ausgelöst sein. So, dieses Gross Merchandise Value ist um 21% auf 396 Milliarden schwedische Kronen gestiegen. Ich habe das jetzt mal in schwedischen Kronen hier angegeben. Man kann das eigentlich so durch rund 11, man kann aber der Einfachheit halber auch einfach das durch 10 rechnen, hat man ungefähr die Euro-Werte. Im Zweifel werden wir das jetzt auch gleich so machen, damit es einfach ist. Vielleicht kopiere ich es auch einfach alles nochmal mit einem Währungskurs. Und was man aber auch sieht, ist, dass der Innenumsatz, also das Net Operating Income, ist bei einem Zahlungsdienstleister eigentlich der echte Innenumsatz. Du kannst ja nicht sagen, die GMV läuft. Es läuft natürlich über das Payment-System, aber Klarna, um das schon mal vorwegzunehmen, kriegt davon nur etwas mehr als 2% ab. Das führt zu 7,5 Milliarden Innenumsatz, also Net Operating Income. Und das wächst nur noch mit 18% gegenüber dem Vorjahr. Jetzt muss man fairerweise sagen, der E-Commerce-Umsatz schrumpft um 4% in diesem Quartal gegenüber Vorjahr, weil wir immer noch diese schweren Corona-Zahlen jagen. Nicht die Corona-Zahlen, sondern die sagen, guten E-Commerce-Ergebnisse der Corona-Quartale. Im Vergleich dazu überhaupt zu wachsen, ist immer schon was Gutes. Aber Klarna ist natürlich auf Hyperwachstum getrimmt eigentlich und 18% ist einfach sehr wenig auch im Vergleich zu den Superzahlen. Und man muss sagen, das Vorjahr ist nur 40% gewachsen. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie da 100% gewachsen sind, sich verdoppeln haben oder 60%. Die sind da nur 40% gewachsen. Das heißt, CAGR wäre jetzt auch nur, ich würde mal schätzen, 23-25%. Ist also gar nicht jetzt so weit weg. Und, was man auch sagen muss, ich glaube, im ersten Quartal sind sie um 19% gewachsen. Das heißt, wenn sie im ersten Halbjahr jetzt um 18% wachsen, würde es eine weitere Verlangsamung implizieren, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, die Quartalsichtweise muss ich hier eventuell nochmal reinmachen. Das Problemchen ist jetzt aber, dass die General Admin Expenses ist bei ihnen ein großer Block. Da ist halt alles drin. Man kriegt da Marketing und sowas nicht einzeln ausgewiesen. Zumindest habe ich es jetzt noch nicht gefunden. Das wächst um 71%, also 50% schneller als der Umsatz und nochmal schneller als der Innenumsatz. Die Abschreibungen verdoppeln sich sogar gegenüber dem Vorjahr und die Credit Losses, also es gibt dann erstmal ein operatives Ergebnis vor den Verlusten aus abgeschriebenen Krediten. Das ist schon mal minus 3,3 Milliarden. Also man macht 7,5 Millionen Umsatz, hat rund 10 Milliarden schwedische Kronen Kosten dem entgegenstehen, dann noch Abschreibung wert von 600 Millionen und damit totale OPEX vor Credit Losses von 10,8 Milliarden. Also die sind 3,3 Milliarden höher als der Innenumsatz. So, da ergibt sich erstmal schon mal quasi eine operative Marge von, das müssten dann so minus 45% oder so sein. Und dann kommen jetzt aber nochmal Credit Losses in Höhe von 2,85 Milliarden schwedischen Kronen hinzu. Das entspricht, also Klarna rühmt sich damit, dass das weit unter 1% ist. Das stimmt auch, im Vergleich zum GMV sind es nur 0,72%. Das war im Vorjahr noch minus 0,56%. Das klingt jetzt nicht schlimm, von minus 0,56 auf minus 0,72% sozusagen, was wegfällt, weil man die Schulden nicht eintreiben kann. Problem ist aber, dass Klarnas totale Take Rate eben nur 2% ist. Das heißt, würden zum Beispiel diese Credit Losses auf 1% steigen, wo sie noch nicht sind, dann konsumiert das einfach die Hälfte des gesamten Umsatzes, den Klarna macht. Anders gesagt, würde die Ausfallrate auf über 2% steigen, hätte Klarna sozusagen überhaupt keine Marge mehr und würde komplett auf seinen anderen Kosten sitzen bleiben. Von daher ist ein Anstieg hier von in Anführungsstrichen nur 0,2% oder 0,16 sind es sogar, klingt relativ klein. Das ist aber prozentual 10% des Umsatzes, den sie zusätzlich, also des Innenumsatzes, den sie dadurch zusätzlich verlieren. Und alles in allem, also nach Steuern und so weiter, ist das Net Income damit im Vorjahr minus 1,4 Milliarden gewesen und ist dieses Jahr minus 6,2 Milliarden. Das hat sich fast vervierfacht. 340% ist der Verlust angestiegen. Und das ist natürlich erheblich, wenn man davon ausgeht, dass man damit jetzt nur 20% mehr Wachstum gekauft hat. So damit, natürlich hat man gerade hohe Marketingausgaben für den USA-Markteintritt. Da wächst man auch sehr schnell, sagt man. Aber dass die gesamten Kosten hier mit 73% wachsen, dann noch die Kreditverluste hinzukommen, während man nur mit unter 20% wächst, das kann eigentlich auf keinen grünen Pfad führen. Und ich bin noch sicherer als zuvor, dass Klarna mindestens 20% der Leute noch entlassen muss, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es anders funktionieren soll. Zumal du davon ausgehen musst, dass die Credit Losses, es wäre höchst unwahrscheinlich, wenn die, also Deutschland ist, glaube ich, mit 0,3% Ausfall eins der besten Länder. Allein durch den Effekt, dass du mehr Kunden außerhalb von den Kernmärkten Schweden, Deutschland und so weiter gewinnst, sollte sich das verwässern und steigen, die Zahl. Dann hast du jetzt so eine erschwerte Consumer Health, also die Konsumenten werden schwächer, rutschen eventuell in Schulden ab. Du hast eine Verzögerung, also Klarna sagt einerseits, sie sagen, sie haben ein sehr dynamisches Balance Sheet, weil die Kredite natürlich relativ kurz laufen in der Regel. Das heißt, dass man trägt dieses Risiko nur relativ kurz. Andererseits verlängern sich die. Man kann ja diese Due Date Expansion machen. Das heißt, insbesondere Zahlungsausfälle würden sich relativ spät zeigen, würde ich vermuten. Weil was stattdessen ansteigen würde, wäre die Due Date Expansion Fee, so was ich jetzt Verzugsgebühren nennen würde. Die was waren die? Wie hoch war die? Wir haben es mal ausgerechnet, wie viel Prozent es im Jahr waren. Kann man in einer der älteren Folgen hören. Ich glaube, es war ein hoch zweistelliger Prozentsatz. Ich bin mir immer nicht sicher, was das Other Operating Income ist bei Klarna, aber ich könnte mir vorstellen, dass dort diese Due Date Extension Fees auftauchen, weil es wäre ja genau genommen, also ich kann ja mal die Income-Arten sagen, die Klarna hat. Es gibt Interest Income, das ist, was man aus den zinshaften Krediten bekommt. Dann gibt es Interest Expense, das ist, was man selber an für die Schulden zahlt, die man aufnimmt, um das Geld weiterzuverleihen. Daraus ergibt sich das Net Interest Income, kann man alles, wenn man will, im Sheet nachvollziehen. Ich versuche es aber auch so mal zu erklären. Dann gibt es Commission Income, das ist natürlich, was die Händler zahlen, entweder als Payment-Gebühr oder so, wenn sie die Zinsen für den Consumer, die Konsumentin übernehmen. Das steigt mit 23% immer noch. Dann gibt es Commission Expenses, das könnte Revenue Share sein oder irgendwelche Kickbacks, die man Partnern gibt. Das könnten eigene Payment-Gebühren sein an Stripe und so weiter. Dann gibt es das Net Result und dann gibt es noch einen Posten, der Other Operating Income heißt. Und ich denke, diese Due Date Expansion Fees sind der Natur nach, natürlich eigentlich sind es Verzugszinsen, aber ich glaube nicht, dass sie es in den Interest Income reinpacken, sondern ich könnte mir vorstellen, dass es sich hinter dem Other Operating Income versteckt. Und dieses Other Operating Income wächst mit 187% gerade. Das heißt, es ist der schnellst wachsende Umsatzbestandteil. Das könnte auf eine später sich noch erhöhende, falls diese Vermutung richtig ist, könnte das darauf hindeuten, dass man mit Verzögerung diese Kreditausfälle erst sieht, weil man ja den Ausfall erstmal, also selbst wenn ich genau null Geld habe, kann ich einfach klicken, ich nehme diese Due Date Extension, also ich zahle noch mehr, aber später. So. Und wenn ich eh kein Geld habe, ist mir auch vollkommen egal, ob da noch, das ist wie wenn du die Rechnung bekommst, da steht eine Mahngebühr drauf und da steht in 60 Tagen erhöht sich die Mahngebühr. Was sagst du dann, wenn du eh kein Geld hast? Na, dann erhöhst du doch. Und bei Klarna aktivierst du das halt selber mit der Due Date Extension. Von daher, wenn wir davon ausgehen, dass sich gerade die Konsumentengesundheit, also die finanzielle Gesundheit oder Liquidität der Konsumenten verschlechtert, müsste sich das, obwohl die Kredite sehr kurz laufen sind, mit einer mindestens ein Quartal, wenn nicht ein halbes Jahr Verzögerung bei Klarna zeigen. Und deswegen würde ich davon ausgehen, da sich die wirtschaftliche Lage, die Energiepreise schlagen sich jetzt erst im Winter durch, dass die Leute illiquide werden, eventuell Jobs verlieren, kommt erst im Winter. Von daher, glaube ich, wird sich die Ausfallrate weiter erhöhen. Bei 1% sind 50% der Umsätze weg, bei 2% Ausfallrate wäre Klarna sozusagen auf Rohmarge. Also wenn wir die OPEX rausnehmen, stattdessen aber den gesamten Innenumsatz nur mit den Credit Losses vergleichen, wären wir bei einem Credit Loss von 2,3%, macht Klarna schon kein Geld mehr und hat dann noch 10 Milliarden schwedische Kronen im Halbjahr an operativen Kosten zu decken, die natürlich nicht zu decken sind. Die Anzahl der Kunden ist jetzt bei 150 Millionen, die Anzahl der Partner bei 450. Der Umsatz pro Partner geht runter, wie auch bei Affirm natürlich, weil man zunehmend kleinere Partner aufnehmen muss. Der GMV pro Customer liegt über dem Vorhalbjahr immerhin. Die Anzahl der Angestellten liegt bei 6.051 im Halbjahr. Ich weiß nicht, ob es der Stichtag, der letzte Tag ist oder im Mittel. Müsste ich nochmal nachschauen. Das war im Vorjahr nur 4.000. Also sie haben fast 2.000 Leute oder 50% mehr Personal geheiert. Also 47, um genau zu sein, gegenüber dem Vorjahr. Da muss man jetzt schauen, wie es im nächsten Quartal aussieht. Ob sich da die 10% jetzt schon auswirken und das sinkt. Wie gesagt, ich glaube, es muss weiter sinken. Fairerweise muss man sagen, Klarna war früher ja mal viele Quartale, viele Jahre sogar profitabel. Das heißt, das Modell scheint irgendwie zu funktionieren. Es kann aber mit diesem Kostenapparat, glaube ich, nicht funktionieren. Und solange es auf Hyperwachstum getrimmt ist, aber der darunterliegende Markt nicht wächst, die Konkurrenz bei Buy Now Pay Later steigt, die Take Rates sinken, die Margen sinken, die Kreditausfälle sich verschlechtern. Dieses Modell hatte maximalen Rückenwind während Corona durch einen super starken E-Commerce-Markt, durch besonders kleine Ausfallraten. Dadurch, dass die Leute noch nicht man müsste ja auch annehmen, dass allein durch die Teilnahme an Klarna Kunden relativ, vielleicht marginal nur, aber allein, du hast ja irgendwann eine adverse Selektion, dass du mit dem Zahlungssystem die schlechteren Kunden bekommst und dass, wenn sie in dem Zahlungssystem sind, bei Now Pay Later, dass sich dann ihre Kreditwürdigkeit allein über die Zeit verschlechtert, müsste ja ein Fakt sein, oder?
Ja, also
das muss ja nur einer von 100 oder eine von 100 sein, die dadurch entweder kaufsüchtig wird oder nicht versteht, was die ihre Ausgabenstrukturen nicht mehr verstehen. Und dadurch müsste sich eigentlich die Qualität der Kunden innerhalb von Klarna oder auch Firms betrifft jeden Buy Now Pay Later Anbieter, würde ich sagen, würde das ähnlich betreffen. So, und dadurch muss eigentlich die Kreditausfallrate senken. Also entweder muss Klarna sehr, sehr früh erkennen, wenn jemand ein schlechter Kunde wird. Andererseits will man die ja nicht rausschmeißen, weil das sind ja eigentlich die guten Kunden, weil sie viel Umsatz machen und weil sie viel Due-Date-Extension-Fees zahlen vielleicht. Und das ist ein schönes Zusatzeinkommen, womit man auf eine höhere Take-Rate kommen kann dann. Letztlich, weil allein die Interest und Commissions von den Shops das Modell noch nicht so richtig spannend machen. Also das wird schwer. Deswegen glaube ich, dass man sich so ein bisschen tickende Zeitbombe im Kundenpool auch ranzieht. Das betrifft, glaube ich, nur eine kleine Fraktion der Kunden. Es gibt ganz viele Leute, die es einfach als eine von vielen Zahlungsmöglichkeiten nutzen. Vielleicht auch gleich zahlen oder sehr pünktlich und das durchschauen. Aber es muss ja unter 100 Kunden und Kundinnen auch 5, 6 geben, die dadurch irgendwie ein schlechteres Bonitätsprofil bekommen, einfach weil sie das gar nicht verstehen oder das besonders einfach finden, damit zu shoppen. Ich bin gespannt. Klarna wird neues Geld brauchen. Sie haben noch 1,2 Milliarden auf dem, sogar nur noch 880 Millionen Cash, glaube ich. Negative Cashflow war im ersten Halbjahr 2,4 Milliarden, also rund 230 Millionen Euro, die da weggehen. Also das würde heißen 4 Quartale. Gegen Ende des Jahres sollte es eher mehr Volumen geben und damit auch höhere Verluste.
Jetzt mal angenommen, Sebastian trifft dich auf dem Oktoberfest und sagt, du Pip, vielen Dank für deine Analysen. Ich habe mir hier die Doppelgänger-Podcast-Folgen alle übersetzen lassen und du hast vollkommen recht. Wir bauen gerade unser Board neu auf und hätten dich gerne als Board-Member, aber wir würden von dir auch erwarten, dass du uns jetzt hier so ein bisschen unterstützt. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus?
Ich würde sagen, dass ich als Board-Member für Klarna nicht zur Verfügung stehe.
Gut, dann
das Modell nicht glaube.
Kommt jetzt das nächste Maß, also ihr habt das über einen QR-Code, das Oktoberfest jetzt auch voll mit QR-Codes ausgestattet, es gibt keine Bedienungen mehr, ihr habt jetzt das nächste Maß bestellt oder nochmal drei andere, was würdest du dann sagen?
So besoffen kann ich gar nicht werden, dass ich für Klarna arbeiten würde.
Echt nicht. Also nimm doch mal eine Herausforderung.
Klarna war mal profitabel. Klarna hat auch viele, also kann Volumen auch ohne Buy Now Pay Later abwickeln und so. Aber wenn ich nicht mal sagen würde, dass es demeritorisch ist, also dass ich es für gesellschaftlich schädlich halte. Also da kann man drüber diskutieren. Ich sehe das vielleicht auch ein bisschen zu negativ. Und ich finde auch nicht, dass eine Company wie Meta ist, für die man jetzt nicht arbeiten darf. Ich sage nur, für mich persönlich wäre das. Aber diese Moraldebatte stellen wir mal beiseite. So, da kann man verschiedener Meinung sein, finde ich auch total okay. Aber ich halte es halt, diesen ganzen Buy Now Pay Later Markt ökonomisch für Unsinn, weil es nimmt beim Payment kurzzeitig ganz wenig Friction weg, glaube ich. Ich glaube, man kann Payment auch ohne Buy Now Pay Later deutlich einfacher machen. Und auf der anderen Seite ist es aber in jedem Fall ein Einmaleffekt. Du kannst dadurch einmal als Kunde, als Shop mehr Conversion machen. Eventuell kannst als Kunde einmal sagen, mehr konsumieren, weil du kurzfristig Geld zur Verfügung hast. Aber nach spätestens 6 Monaten bist du genau da, wo du vorher warst, nur dass du einen zusätzlichen Intermediär hast, der hier 2% sozusagen aus jeder Transaktion rausnimmt und damit noch nicht mal Gewinn macht. Ich verstehe nicht, was langfristig das, deswegen bin ich auch kein Fan von der Firma, das hat überhaupt nichts mit Klarna zu tun, sondern es geht tatsächlich um den Sektor. Und ich glaube, dass beide Companies langfristig nicht funktionieren. Man kann die sicherlich so gesund schrumpfen, dass sie als Payment-Anbieter, ich glaube, es ist eine der smoothesten Payment-Experiences, das stimmt schon. Also es ist wirklich, wirklich einfach, mit Klarna zu zahlen, aber auch vielleicht zu einfach. Und vielleicht kann man damit Geld verdienen, aber nicht mit der derzeitigen Wachstumsstrategie und dem Kostenapparat. Und wie gesagt, das trifft auf der Firma genauso zu. Also würde ich jetzt ein unbeauftragtes Consulting machen, würde ich sagen, aber und ich gehe davon aus, dass Klarna 100% genau das schon macht. Ne? Also A, sie arbeiten definitiv, würde ich sagen, an den Kreditausfällen und viele der Maßnahmen, die sie schon machen, werden sich auch erst im zweiten Halbjahr zeigen. Ne? Die Entlassung und sowas kam ja alles erst im Q2. War das Q2? Ja, ich glaube. Und das kann sich in den Zahlen des ersten Halbjahres jetzt noch gar nicht zeigen, weil sie werden sicherlich bei den Credit Losses irgendwo versuchen, besser zu lernen und die Schrauben andrehen, eventuell weniger Transaktionen geben. Wobei ich immer noch komisch finde, dass ich 1-2 Mal die Woche an irgendwelche Wildcard-E-Mails Post bekomme von also Klarna Zahlungsaufforderungen, wo ich mich frage, das muss eigentlich Fraud sein. Wie willst du den Kunden verfolgen, wenn die E-Mail-Adresse nicht mehr da ist, nicht mehr echt ist? Und das andere ist, ich glaube, dass sie an einem Plan arbeiten, welcher jeder fünfte Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist, auf die man verzichten kann.
Zu den E-Mails, bist du dir sicher, dass das nicht...
Was man sich auch noch fragen muss, habe ich wieder unterbrochen, mehr Kulpa. Was man sich auch fragen muss, ist, in USA sagen sie, wachsen sie halt unheimlich schnell, so sie geben da immer keine absoluten Zahlen, aber hohe Wachstumszahlen, was vermutlich heißt, dass sie im Rest der Welt oder in ihren Kernmärkten in Europa natürlich noch deutlich unter 18% wachsen. Und in den USA ist das E-Commerce-Wachstum ja gar nicht so angeschlagen. Weltweit haben wir -4, in Europa wahrscheinlich -10 bis 16, je nach Industrie und Branche. Aber wahrscheinlich wachsen sie hier vielleicht auch im schlimmsten Fall in manchen Ländern nur noch einstellig, könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre immer noch schneller als der E-Commerce-Markt, aber das ist nicht das Hyperwachstum, wo man hier eine negative Operating-Marge von -82,3% haben kann. Im Vergleich zum GMV sind es -1,6%, aber natürlich ist hier der Innenumsatz maßgeblich. Und im Moment sind die Kosten halt fast doppelt so hoch wie der Umsatz, den sie machen. Und mit jedem Promille Kreditausfall, das kann man auch schön sagen, man kann eigentlich sagen, ein Promille Kreditausfall sind 400 Millionen an Losses, glaube ich. Also 400 Millionen schwedische Kronen, 35, 40 Millionen Euro. 0,1% mehr Kreditausfall, 400 Millionen schwedische Kronen. Und es schlägt 100% ins Ergebnis durch. Und ich glaube, dass das Ergebnis sozusagen aus den OPEX wird sich verbessern. Also sie werden den Umsatz weiter steigern und die Kosten werden ja zumindest natürlich nicht mehr weiter hochgehen fürs im nächsten Halbjahr. Aber die Credit Losses werden sich weiter ausdehnen, denke ich. Und alles, was sie sozusagen einsparen oder so in Stagnation bringen bei den Kosten, wird dann auf der Credit-Seite wieder gegen sie spielen, befürchte ich.
Ich habe nochmal eine Frage zu den E-Mails. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wir haben da schon mal drüber gesprochen und du hast es bestimmt gecheckt. Aber was du ja sagst ist, dass du E-Mails bekommst an irgendwelche E-Mail-Adressen, die nicht wirklich aktiv von dir sind. Also du hast die Domain und dann schreibt jemand irgendwie philip@keine Ahnung was. Und das sind tatsächlich Zahlungen, die requested worden sind?
Das ist Ware, die, also es ist keine, kein Scam oder so. Also es will auch nicht, dass ich irgendwie meine Zahlen, meine Credentials eingebe oder so, sondern das sind letztlich Zahlungsaufforderungen. Da steht, jemand hat, sagen wir mal, wilma.feuerstein@pk.de als E-Mail angegeben. Vielleicht, weil man keine hat oder weil man eben eine falsche angeben möchte auch. Hat da was für 40, 50, 60 Euro, 70 Euro bestellt. Das wurde offenbar versandt und zugestellt an eine Adresse, die ich nicht einsehen kann. Und die Rechnung geht, oder die Zahlungsaufforderung geht an meine Adresse. Und ich weiß nicht, wer das jetzt, wer das am Ende dann wie sagt man, ausgleicht mit seiner Kreditkarte oder per Überweisung. Ich bin es auf jeden Fall nicht, aber ich kriege die E-Mail. Und die echte Person kriegt da nicht mehr die Zahlungsaufforderung. So, was sie haben, ist wahrscheinlich eine Versandadresse. Da ist die Frage, ob das ein toter Briefkasten ist oder kann sie eine DHL-Box nehmen oder ich weiß es nicht.
Aber das würde ja bedeuten, die haben weniger Security, als du bei einer Newsletter-Anmeldung hast mit Double Opt-in.
Ja, aber du musst dich, also transaktionale E-Mails darfst du ja verschicken. Wenn ich was kaufe bei einem Shop, wo ich noch nie war, dann dürfen die mir eine Rechnung schicken, ohne dass ich, es ist ja kein Newsletter, sondern es ist eine Zahlungsaufforderung. Also es hat einen transaktionalen Nutzen dahinter, von daher
dürfen. Ja, aber sicher, also du würdest ja vorher einmal sagen, so hier, also bei eigentlich jeder Webseite sagen sie hier, du musst deine E-Mail verifizieren. So einmal einen Link schicken.
Richtig lustig wird es, wenn die Leute, die Triangle Fraud machen, rausfinden, wie einfach das bei Klarna ist. So, es gibt ja sagen, gestohlene Kreditkarten, monetarisierst du. Du willst ja möglichst lange nutzen. Und was sie im Moment machen ist, du verkaufst auf eBay oder auf irgendeinem Marktplatz was stark unter Preis. Also sagen wir, ich biete dir jetzt hier die Webcam an. Ich habe eine Webcam, die kostet neu wahrscheinlich, keine Ahnung, 200-300 €. Und ich sag dir, ich stelle ein Gebot auf eBay ein, du kriegst die neu original verpackt für 100 oder 150 €, wenn du mir das Geld eben PayPalst. So, dann PayPalst du mir das oder schickst es mir oder ich ziehe deine Kreditkarte durch oder du sendest es mir auf irgendeinem Weg. Und was ich dann mache, ist, ich mache einen Klarna-Account, kaufe bei dem Hersteller die Kamera, schicke sie zu dir, du bist happy, kriegst für die Hälfte des Preises eine neue Kamera und ich kann darüber eine falsche Kreditkarte monetarisieren, muss es aber nicht zu mir schicken und ich kann sozusagen, ist ein Geldwechsel, ich kriege zwar nur 50% des Geldes, aber ich bekomme Geld dadurch, dass ich eine falsche Kreditkarte weggebe. Das zahlt auch nicht der Besitzer der echten Kreditkarte, weil der kann Chargeback machen, theoretisch. Also wenn die Guys darauf kommen, Klarna auszunutzen, wird es nochmal richtig, richtig schlimm.
Ich bin gespannt.
Ja, wir lassen ihn mal im Sheet. Wie gesagt, das kann man ganz gut nachverfolgen. Ich gehe davon aus, dass die operativen Kosten sich verbessern werden. Ich gehe davon aus, dass sie auch weiter wachsen werden, aber halt zu langsam. Aber ich glaube, die Credit Losses werden sich ausdehnen. Wenn nicht, gut für sie. Aber so oder so brauchen sie noch unheimlich viel Funding. Also das haben wir gesagt, 88 Millionen, Cashflow ist minus 200 Millionen. Eigentlich brauchen sie noch spätestens im Q1 2023 neues Geld.
Bin gespannt. Glaubst du dann, sind sie weniger als 3 Milliarden wert? Letzte Valuation war irgendwie 6,7 Milliarden?
Das muss man übrigens auch mal sagen. Affirm ist ja an der Börse auch nur noch 7 Milliarden wert. So. Und Affirm, Sekunde, das kann man im Sheet ja quasi vergleichen. Affirm macht auch nur... Die machen 15,5 Milliarden GMV und wachsen aber beim Umsatz mit 45% im H1, also im ersten Halbjahr, muss man dazu sagen. Also die wachsen bla bla bla. Also Bastian Siemiatkowski rühmt sich damit, dass er gegen den schweren E-Commerce-Markt deutlich schneller wächst, aber Firmen wächst doppelt so schnell wie Klarna. Ist 7 Milliarden wert, macht 15,5 Milliarden US-Dollar GMV. Und damit Umsatz in Höhe von, Sekunde, Total Revenue 1,35 Milliarden. Klarna macht 1,339 Milliarden schwedische Kronen. Hä? Und der Firm macht 15 Milliarden? Das ist ja deutlich mehr. Wie auch immer, dann nehmen wir mal Operating Income. Das ist bei Klarna... 26,7 Milliarden schwedische Kronen, also rund 2,5 Milliarden Euro, wächst aber deutlich langsamer. Ich weiß nicht, ob Klarna mehr wert sein sollte als Firmen. Sind halt größer, aber noch unprofitabler und wachsen langsamer, während Firmen ja immerhin mit 45% wächst. Und was ist da die operative Marge? Die ist auch nicht gut natürlich, aber auch ein minus 76%, also fast genauso schlimm. Also ich glaube, Klarna wird nicht eine höhere Bewertung als 7 Milliarden haben bei der nächsten Runde.
Dann lass uns zu einer Hörerfrage gehen.
Oder was passieren kann, ist, PayPal kauft es. Nee, macht das Sinn? Also ist jemand Großes, oder so groß wie Apple oder so vielleicht, aber Apple will sich das, die können es einfach selber durchdrücken. Also auch wenn es 7 Milliarden Kleingeld sind für Apple, die können einfach sagen, wir machen besseres BNPL, machen sie eigentlich auch mit unserem eigenen, mit Apple Pay und that's it. Also ich wüsste auch nicht, wer Klarna kaufen sollte, ehrlich gesagt. Vielleicht PayPal, weil die Wachstum brauchen, aber ja gut, für PayPal ist 20% schon viel Wachstum, aber wollen die diesen Kostenapparat haben, wenn überhaupt, eventuell PayPal. Aber ich glaube auch nicht, dass die gerade den Mut haben, sowas anzufassen.
Matthias und seine Freundin sind am Überlegen, umzuziehen. Und überlegen nun München, Berlin oder Hamburg. Die Frage ist, wie schätzt ihr die Unterschiede der jeweiligen Städte bezüglich Start-up-Infrastruktur ein? Und für wie ausschlaggebend haltet ihr es, am richtigen Ort zu sein, um von einer positiven Entwicklung zu profitieren? Wie entscheidend war die Ortswahl für eure Laufbahn? Pip, ich bin sehr dankbar, dass du aus deinem Dorf weggezogen bist.
Das war, also A, es ist kein Dorf, sondern eine Universitätshanse und Atomkraftstadt. Abgesehen davon wollte ich dir den Vortritt angelassen bei der Frage.
Ich gehe davon aus, dass du uns gleich mit ein paar Zahlen zuballerst und sagst, hier Berlin Nummer 1, München Nummer 2, Hamburg ganz, ganz weit hinten. Aber Hamburg ist nun mal die schönste Stadt der Welt, deswegen verstehe ich die Frage nicht. Also
wenn man keine E-Roller mag, auf jeden Fall. Ja.
Nein, aber also Spaß beiseite. So, Berlin, internationale Metropole, Pip wohnt da. Diese ganze Internationalität hat viele Vorteile, aber ich finde auch so ein paar Nachteile. Also es ist halt ein ständiges Kommen und Gehen. Ist Berlin das neue New York? Man findet sich dort und erkennt schnell, dass man irgendwo anders hin muss und dann immer erzählt, dass man früher da gelebt hat. So, aber Startup-mäßig klare Nummer 1 in Deutschland oder sogar in Europa. Gewinnen wir gegen London?
Müsste man mal gucken, relativ zu Einwohnern. Dann ist es, glaube ich, gar nicht mehr so stark. Aber ja, ich würde vermuten, dass es schon quasi auch an relativ zu Einwohnern Startup-Hauptstadt ist.
Und was man an Berlin auch klar jetzt sieht, ist, man hat jetzt eine zweite Generation von Unternehmen, die halt aus den ersten, aus den Rockets, aus den Zalandos und den anderen rausgehen. Also und halt auch nochmal eine größere Infrastruktur von Angeln, Investoren, internationalen VCs, die alle in Berlin sind. So, das glaube ich, kann schon ein großer Vorteil sein.
Also, entschuldige meine Pedanterie, aber so, tatsächlich ist es natürlich die dritte Generation. Die erste war halt ImmoScout, Jamba, Ideal, also die 2000er, die überlebt haben und woraus dann sehr solide Firmen gekommen sind. Und also, auch die ein Großteil der Rocket-Belegschaften so hat sich ja teilweise daraus gespeist, von daher. Aber ja, genau, es gibt mehrere Generationen, es gibt ein sehr gesundes Ökosystem, das gibt es aber mehr und mehr auch in Hamburg und München, würde ich sagen. Ich glaube, München ist wahrscheinlich besser, wenn man was im Bereich Deep Tech, was wirklich zum Anfassen physisches machen will, irgendwie Aerospace, Automobilbau, Maschinenbau, da ist man im Umfeld München vielleicht sogar besser dran.
Ja, oder einfach Entwickler. Also ist München nicht die Stadt, in der die ganzen großen Tech-Firmen, also internationalen, auch tatsächlich irgendwas programmieren, entwickeln und nicht nur Sales-Teams haben?
Ja, das funktioniert so lange, bis der Entwickler, die Entwicklerin mal die Wohnungspreise googelt. Dann wird er vielleicht Berlin bevorzugen. Also das ist, glaube ich, schon ein Standortnachteil auch in München, dass du wahrscheinlich höhere Gehälter zahlen musst.
Ja, aber du hast die Berge im Hintergrund. Also du hast Lifestyle-mäßig, wenn du nicht gerade irgendwie Party, Koks und andere Sachen in Berlin machen willst, hast du
wahrscheinlich... Du hast aber auch die
Münchner. ja, der größte Nachteil an München ist wahrscheinlich die CDU.
CSU meinst du?
Ja.
Ja. Ja, dafür in Berlin wirst du halt von der ganzen Republik und deinen Mitbewohnern als Failed State ständig beschimpft und so weiter.
Ja, und Hamburg, wir sind die jetzt aufholen. Also gegen München und Berlin haben wir wahrscheinlich in den letzten Jahren verloren, aber jetzt mit Firmen wie OMR, About You und Lollipop geht's halt jetzt steil nach vorne.
Die drei großen Hamburger, genau. Vielleicht kommst du ja dann nächstes Jahr schon in die Liste von OMR mit den 23 Gründungen des Jahrhunderts bis 2023. Ich habe mit Philipp und Flo bei OMR einen Podcast gemacht, wo wir die 22 Gründung des Millenniums, ist ja genau genommen, angeschaut haben. Ja, hauptsächlich an der Marktkapitalisierung orientiert. Kann man sich nochmal genauer anhören, was die Kriterien sind und wer vermutlich die 22 einflussreichsten Gründungen des letzten Jahrhunderts, Jahrtausends, dieses Jahrtausends und Jahrhunderts
waren. Ich habe Ja. Ich habe da drei Fragen zu. Also guter Podcast, sehr kreativ. Erste Frage, war es eine Zusammenarbeit mit BuzzFeed?
weil Listen getrunken werden. Ja. Das hat Philipp ja erklärt. Er hat das bei Bill Simmons Podcast, also einem Sportmarketing-Podcast oder überwiegend Sport-Podcast, entdeckt das Feature und meint, das könnte man nochmal mit Firmen probieren. Ich glaube, ja, Leute mögen halt Listen. Das ist ja nicht nur BuzzFeed, aber die haben das so ein bisschen kultiviert, das stimmt schon.
Und die andere Frage war, ob Christoph Gerber wohl jetzt traurig war, dass er es nicht auf die Liste geschafft hat.
Mit, die wurden weggekauft.
Die wurden weggekauft? Taylor One?
Ach, die. Was sind die wert?
Oh, 1 Milliarde auf jeden Fall.
Wirklich?
Ich glaube schon.
So, ich weiß gar nicht, was die letzte Bewertung ist.
Check mal.
Aber doch, da ist doch Tiger eingestiegen. Sekunde, die machen es ja nicht unter 1 Milliarde. Sekunde, jetzt gucken wir mal. Es gab noch einen guten Hinweis übrigens, eine gute Ergänzung von Konstantin Rehberg, der früher in der Hotelbranche gearbeitet hat und immer noch Hospitality macht. Motel One ist tatsächlich nach 2000 gegründet worden und macht richtig, richtig EBIT. Hunderte von Millionen fallen da ab. Krass gute EBIT-Marge für Hotel- oder Immobilienbusiness ist das ja mehr oder weniger. Das wollen wir jetzt aber erst gucken. Sekunde. Nee, hier steht gar nicht. Er hat aber gar kein Geld mehr geraced, steht hier. Oder er announced es nicht. Hat er nicht neulich im Podcast gesagt, dass... Oder haben die nur so über Tiger Global geredet? Ich weiß nicht mehr.
Ja, werden wir hinzufügen. Vielleicht schreibt er uns eine Nachricht. Letzte Frage.
Motel One hätte tatsächlich drauf gehört eigentlich.
Ja, und letzte Frage. Wie war es mit Italic und wieso habt ihr eure Hände in der Hose und er nicht?
Ja, wie soll man das denn jetzt erklären? Wir müssen auf Twitter schauen. Also, das ist cool. Ich habe gestern... Kennst du das, wenn du dein Handy immer wieder rausholst und immer wieder lachst, wenn es siehst? Also ich habe einen Glückwunsch an den Kollegen Höllinger. Er hat mir einen sehr schönen Tag bereitet oder Abend bereitet. Kann man irgendwie auf Twitter nachvollziehen. Hat jemand das Bild, dieses Boner-Bild. Kennst du die Backstory zu dem Bild auch?
Ja, ein bisschen.
Ja, na gut. Müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Aber welche Firma haben wir nächstes Jahr da drin? Oder welche fallen raus? Hast du eine Meinung?
Also ich finde gut, dass VFox ist auf jeden Fall raus, weil die ja in Liechtenstein sind. So, ich finde, diese hätten es gar nicht auf die Liste schaffen sollen.
Das ist ein berechtigter Einwand. Wobei die Mehrzahl der Arbeitskräfte die Mehrzahl der Arbeitskräfte sitzen ja in Deutschland. Aber da ist ein berechtigter Einwand.
Ja.
Philipp wollte ja auch Philipp Pleine mal rauf, aber der produziert irgendwo in Serbien, sitzt in Mailand und Lugano, aus steuerlichen Gründen natürlich, hat seine Logistik von Deutschland in die Tschechei verlegen oder Polen verlegen lassen. Da habe ich versucht zu intervenieren auf jeden Fall, dass der es definitiv nicht schafft.
Und sonst ist interessant, dass die halt alle schon relativ alt sind, so richtig richtige Firmen, die in den letzten 5 Jahren durchgestartet sind, waren da noch nicht dabei.
Also innerhalb von 5 Jahren ein Unicorn zu bauen, ist auch gar nicht so einfach. Beziehungsweise die es geschafft haben, haben ja nur Honorable Mentions bekommen. Aber ich glaube, Personio ist das, was eigentlich am schnellsten Wert gebaut hat. Ja. Erstmal.
Ja, aber guter Podcast.
Aber wir waren eigentlich bei OMR-Podcast, letzte Episode kann man sich anhören. Wobei, wenn wir hier rauskommen, gibt es schon wieder, am Sonntag kommt gleich die nächste. Hamburg, Berlin, München. Also ich würde prinzipiell, glaube ich, gehen alle 3 Städte und auch andere noch für eine Startup-Karriere. Ich glaube, Hamburg ist so ein bisschen medialastiger, merkt man, glaube ich. Und vielleicht auch Retail mit der Otto-Hochburg da. München, glaube ich, eher technisch lastiger durch die TU. Und dann kommen ja auch schon viele erfolgreiche Deep Tech und Technikgründungen aus München, aber auch viel Software. Ne? Celonis ist jetzt, glaube ich, in München. Wirecard saß in München. Also die wirklich Multi-Milliarden-Companies wurden da gebaut. Ich glaube, Berlin ist schon aber auch das lebendigste Ökosystem wahrscheinlich, was man in der Stadt. Aber es muss nicht sein. Ich glaube, wichtig, man muss schon in eine große Stadt, glaube ich. Das wird schwer ohne. Auch das geht. Ne? Es gibt auch irgendwelche Leute, Firmen, die BioNTech sitzt in Mainz. So, das ist jetzt nicht keine Hochburg. Wobei ich glaube, bei Medizin und Biotechnologie ist es gar nicht so schlecht. Die sind natürlich auch dort wegen des Talents. Ich habe keine harte Tendenz. Ich würde jetzt nicht nach München gehen, ehrlich gesagt.
Ja, ich würde nicht nach Berlin gehen. Und
warum nicht? Du warst mal in Berlin.
Ja, ich war mal in Berlin. Ich bin über Nacht nach Hamburg gezogen, wegen Avocado Store damals. Und seitdem kriegt mich hier nichts mehr aus der Stadt raus.
Was ist denn richtig schön an Hamburg, außer dass man nicht Roller fahren kann?
Du schaffst halt hier alles in 15 Minuten mit dem Fahrrad. So. Es ist kompakter.
Das ist, was jeder Provinz-Depp über seine Stadt sagt.
Und ich
kann in 3 Minuten die Fußgängerzone abgehen.
Ja, und ich finde es gut, dass hier halt mehr als nur Startup, Kunst und Kultur ist. So, du hast hier auch normale Leute, ein normales Leben. Es ist nicht so...
ja, Pfeffersäcke.
So, genau. Also mir gefällt es hier sehr gut und wir haben natürlich...
Aber es ist auch so ein bisschen klüngelig, oder? Da kennt halt auch jeder jeden.
Boah, ganz so schlimm ist das noch nicht.
Einen Kaffee trinken in der Schanze und ja, halb Hamburg getroffen.
Ja, gut, wenn du auf der Schanze irgendwie im OMR live bist, ist natürlich klar, dass da die Podstars, Podcast-Stars unter sich hier sich immer schön den Cappuccino holen.
Stimmt, und sich die beiden sind jetzt auch noch vorbeigelaufen.
Genau, das ist natürlich hier, also da bist du, das ist halt wie wenn du irgendwie im Oberholz oder so in Mitte irgendwo abhängst. Da triffst du ja auch alle gleichen Gesichter, die du sonst von Instagram kennst. So.
Wir
ja,
haben warum aber. Gibt's eigentlich kein Soho-Haus in Hamburg? Wenn die sei das so medienlast, kreativ
wir,
und so.
Wir brauchen keinen Golfplatz, Golfclub für Grafikdesigner. Das brauchen wir hier nicht.
Ihr habt richtige Golfclubs,
genau. Wir haben hier richtige Vereine, da braucht man sowas nicht. Aber ja, der große Vorteil von Hamburg, ich meine, wir kriegen Tarek Müller als Bürgermeister. Dagegen kann jede Stadt dann einpacken.
Ich bin gespannt. Ich würde wahrscheinlich Tarek gegenüber so der Berliner Regierung bevorzugen.
Ja. Sonst, also, wenn du Single bist, zieh nach Berlin. Wenn du mit deiner Freundin irgendwo was suchst für die nächsten Jahre, schau dir beide Städte an, München und Hamburg. Sind, glaube ich, am beiden München Vorteil.
München hat Wirecard, ihr habt Cum-Ex. Berlin ist, also nicht, dass Berlin keine Skandale hätte, aber...
ja, Bushido, nein. Obwohl, nee, der ist jetzt in Budapest.
Kriminalität gibt's ja nicht in Hamburg, ne?
Das ist Kulturgut hier.
Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung.
Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen.
Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.
Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch.
Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste.
Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition
der HörerInnen nicht einschätzen.
Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung.
Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/Disclaimer nachlesen.
Dann lass uns weitermachen. Eine Frage, von der ich froh bin, dass wir sie nicht letzte Woche beantwortet haben, die ist so in der letzten Wochen immer ein bisschen in die nächste Folge geschoben worden. Und zwar, wenn man sich jetzt das Jahr anschaut, dann sieht man eine Art gesunde Korrektur. Die gab es jetzt, ja, diese Woche wieder. Ist das nicht gut? Oder also ist das nicht das, was es eigentlich jetzt ermöglicht hat, vor einem Crash vorzubeugen? Und wie siehst du jetzt in der Zukunft, wie es läuft? Oder werden wir jetzt wieder wie diese Woche irgendwie, ich habe so einen Screenshot gemacht von allen Firmen, die wir gleich noch im Earning besprechen, gefühlt ist ja jetzt alles 20% runtergegangen diese Woche.
20%? Sekunde. Nasdaq ist 6,5, dann sind die Growth Stocks wahrscheinlich bis zu 20% runter.
Ja, also ich habe hier die wir jetzt heute besprechen, ohne Namen zu nennen, aber diese Woche ist 18%, 33%, 26%, 15%, 39%, 10%.
Ja, okay, das klingt düster. Ja, also ich glaube, natürlich ist es prinzipiell so, dass es in der Regel besser ist, die Luft geregelt aus dem Luftballon rauszulassen, als dann zu warten, bis er platzt. Und dann, man spricht dann eben von so gesunden Korrekturen, Konsolidierung, was weiß ich. Natürlich waren die Bewertungen vorher viel zu hoch und man muss die anpassen. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich einen Crash nicht vielleicht sogar besser finde. Ich glaube, ein echter Crash hat mehr reinigende Wirkung. Weil was du schon siehst, ist, dass du ständig diese Bärenmarkt-Rallies hast. Also dass es geht rund, dann hast du aber auch innerhalb von ein paar Tagen mal 20% Anstieg wieder, mit genauso wenig Begründung dahinter. Es fangen wieder diese Exzesse an mit Meme-Stocks und so weiter. Das ist kein Zeichen dafür, dass die Schlauesten im Markt überlebt haben. Von daher kann es meiner Meinung nach auch gerne noch ein bisschen runtergehen. Also ja, also ich glaube, es wird auch weiter runtergehen. Wenn man sich den Crash 2000 anschaut, dann ist der nicht über Nacht gekommen, sondern das war eigentlich auch Salami. Crash, so nach und nach, und ich glaube, es gibt lustige Statistiken, dass es während des 2000er Crash 4-5 Mal mehr als 20% hochging zwischendurch. Von daher, das Potenzial für einen Riesencrash wird natürlich kleiner. So, du kannst auch jetzt bei absoluter Panik wahrscheinlich nochmal 80% rauslassen aus dem Markt, aber da bilden sich irgendwann schon sehr, sehr günstige Multiples dann, wo es Nachfrage von sehr rationalen Parteien geben würde, glaube ich, auch schon bei minus 50%. Von daher wird das Potenzial eines weiteren Crashes mit jedem Abfall der Kurse niedriger natürlich. Aber ich würde noch nicht sagen, dass das, solange Leute noch so optimistisch sind und schon wieder anfangen rumzuzocken mit irgendwelchen Meme-Stocks, bin ich mir noch nicht sicher, ob wir das den Tiefpunkt gesehen haben. Ich würde vermuten, dass wir das Jahr unter dem heutigen Nasdaq-Stand schließen. Ja, das Q4 ist, glaube ich, kein gutes Quartal, bis auf die Jahresendrallye, die dann manchmal noch kommt. Aber ich glaube, wir schließen unter dem heutigen Nasdaq-Kurs.
Also du bist pessimistisch, das macht mich optimistisch. Ich glaube, ab jetzt geht es nur noch bergauf.
Ja, das glaubt jeder. Aber die Frage ist ja genau so gemeint. Also natürlich ist es gut, dass mit jedem Crash wären die Kurse im Zweifel besser zu rechtfertigen. Ich glaube, unseriös sind die Leute, die gesagt haben, dass auf den Höchstkursen, die Mitte letzten Jahres gesagt haben, hier unsere Tech-Aktien, die sind ja alle noch, die müssen alle 10-mal so teuer sein. Tech ist massiv strategisch unterbewertet. Das hat ja wirklich fast ausnahmslos jeder Fondsmanager, also nicht nur der eine, sondern wirklich fast alle gesagt, dass Tech noch viel zu billig wäre und bla bla. Das war natürlich Bullshit. Auch auf dem damaligen Zinsniveau war es, glaube ich, Bullshit. Von daher nähern sich die Bewertungen jetzt sozusagen einer gewissen Rationalität an. Aber wir werden auch gleich noch über 2-3 Titel sprechen, wo ich sagen würde, da muss auch Luft raus oder die sind sehr hoch bewertet, sodass, obwohl sie gut sind, trotzdem nochmal deutlich runtergehen könnten.
Dann lass uns in die Earnings gehen. C3AI.
Genau, das, ich glaube, die haben wir seit des Börsengangs schon nicht besonders gemocht. Wir mal kurz gucken, wie die sich entwickelt haben.
Boah, minus 87%, 88% seit Börsengang.
Genau, vom Hoch sogar noch, vom Hoch eigentlich über 90%. 161 war das absolute Hoch, sind jetzt bei 14,50 an die Börse gekommen für 120. C3AI, es gibt eine Folge in den früheren Folgen, wo wir es ein bisschen genauer beleuchten. Ich würde es jetzt stark vereinfacht sagen, das ist das Palantir für Arme. Und wir wissen ja, dass Palantir schon kein besonders gutes Unternehmen ist. Also die machen AI-Anwendungen, Analysen, Effizienzmaßnahmen basierend auf Daten. Sehr stark aus dem Energiesektor kommen, tun sich schwer damit, Kunden außerhalb des Energiesektors zu gewinnen, meiner Meinung nach. Und haben vor allen Dingen ein Geschäftsmodell, was einfach unheimlich schlecht zu funktionieren scheint. Die sind natürlich auch im Sheet, um den Untergang zu dokumentieren. Sie konnten ihre Umsätze um immerhin 38% steigern gegenüber dem Vorjahr. Das ist ja schon was Gutes. Das ist langsamer als in den letzten zwei Quartalen, aber viel zu langsam im Vergleich zu den Kosten, die man produziert. Die Rohmarge ist ganz leicht von 75 auf 76% gestiegen. Das ist prinzipiell positiv. Die Total OPEX, also die gesamten operativen Kosten, sind aber um 73%. Die haben sich letztes Jahr verdoppelt gegen Jahresmitte. Inzwischen steigen sie immer noch um 73%. Also viel schneller als der Umsatz wächst. Und dadurch geht die operative Marge immer weiter auseinander. Sie war im Vorjahr minus 70%, jetzt ist sie minus 78%. Man kann mehr Verluste machen. Also in absoluten Zahlen sind es von minus 36,5 auf minus 56,5 Millionen bei nur 56 Millionen Umsatz. Man kann bei hohem Wachstum natürlich die Verluste ausdehnen, aber das ist hier halt nicht der Fall. Also man wächst beim Subscription Revenue magere 31% eigentlich. Der Rest kommt aus Service Revenue, was eh nicht dann fast zu vernachlässigen wäre. Im Vergleich zu diesen 31% wachsen die Kosten halt mit 73 weiter. Wo soll das denn hinführen? Geht nicht. Also es gibt auch keinen positiven Cashflow-Effekt. Net Cash from Operating Activities. Ich glaube, das ist für das Gesamtjahr minus 86 Millionen US-Dollar. Das wiederum wären im Vergleich zum Umsatz, der über das Gesamtjahr 250, 86, so ein Drittel ungefähr, das quasi negativer Cashflow ist. Das heißt, das hilft hier auch nicht. Die Kundenanzahl wächst ein bisschen schneller, aber die Revenue, das Lustige ist, sie sagen, sie haben ein Consumption-Based Model. Also sie wollen implizieren, dass das so wie Snowflake funktioniert. Je mehr die Kunden die Software nutzen, also die C3 AI Software, desto mehr Geld verdienen sie. Wenn das funktionieren würde, Also, und man muss sich da wirklich mal den Shareholder-Letter anschauen. Da gibt es Charts, da ist einfach gar keine Legende, da liegen zwei so Würste drin und das soll irgendwie implizieren, dass das Consumption-Based-Modell besser funktioniert. Aber was sie einem nicht geben, ist die DBNER oder NRR, also die Revenue Expansion, und das wäre ja der Grund, warum man das macht, um diese Zahlen zu verbessern. Und wenn ich beweisen will, dass das funktioniert, dann wäre das Einfachste, was ich tun kann, ich gebe die NRR oder DBNER über die Zeit, die letzten 8 Quartale oder so an, dann sollte sich total dem schlauen Analysten sofort zeigen, ob dieses Modell jetzt besser wird, gerade oder schlechter. Und diese Zahlen geben sie, was sehr untypisch ist für Software, nicht an. Zumindest habe ich sie nicht gefunden. Also, wer sie findet, würde ich mich freuen über eine Nachricht. Allein das schafft bei mir so viel Misstrauen, dass eine Company, die erzählt, ihr Consumption-Based Model wäre überlegen, mir die Revenue Expansion nicht geben will. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Umsatz pro Kunde eventuell sogar schrumpfen würde. So, wenn nicht, müsstest du diese Zahl eigentlich herausgeben. Die Rule of 40 ist bei 115, allerdings mit einem Minus davor.
Hä?
Sekunde 115 ist aber ein bisschen.
Hast du dich doch verrechnet.
Achso, das liegt daran, weil ich die operative Cashflow-Marge genommen habe und die hat den gesamten negativen Cashflow der letzten 12 Monate drin. Dann nehmen wir mal fairerweise, ja, jetzt bräuchten wir das quartalsweise. Na gut, die darf man dann nicht betrachten jetzt. Aber dann machen wir es mal ganz grob. Sie wachsen mit 30% und machen definitiv mehr Verlust als plus 10%. Also sie haben eine weit negative operative Marge. Selbst wenn wir jetzt noch ein bisschen adjustieren oder Cashflow nehmen, wir haben ja gesagt, der Cashflow ist auf Jahressicht so rund ein Drittel negativ. Das heißt, wir hätten eine Rule of 40 von ungefähr 0. Dann, so oder so ist es nicht gut. Die Magic Number, also der Subscription-Umsatz ist im Vorquartal sogar geschrumpft. Das ist natürlich nochmal extra hässlich. Das ist so ein klein bisschen saisonal bedingt. Das Quartal ist immer etwas schwächer. Aber damit ist die Magic Number natürlich auch unheimlich schlecht. Sekunde, ich muss mal ganz kurz nochmal gucken, ob ich... Ja doch, das Q1 ist das aktuelle Quartal. Kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren kann. Sie haben noch genug Cash, um das relativ lange zu machen. Ich glaube auch nicht, dass sie langfristig auf mehr als 30% Wachstum kommen. Und sie haben viel zu viele Kosten. Und wie gesagt, selbst wenn du jetzt Palantir da als das Vorbild sehen möchtest, dann ist das ja, funktioniert es ja für die nicht so viel besser. Aber C3 ja ist nochmal deutlich schlechter. Warum Leute da investiert sind, ist letztlich, weil Tom Siebel, der Gründer, sozusagen ehemals Siebel Systems, die erste große CRM-Software oder eine der ersten großen, der ein sehr, sehr gutes Renommee hat und man ihm vermutlich lange vertraut hat, hier mit den Zahlen, aber ich sehe nicht, wie das auf den grünen Pfad kommen kann, ehrlich gesagt. Muss man auch noch pro forma sagen, ich habe eine kleine Short-Position da und die ist 20% gefallen nach den Earnings. Genau, ich habe leider nicht genug gekauft davon, aber immerhin, das hat dem Depot geholfen.
Dann lass uns zu Sentinel One gehen. Die haben mit minus 10% diese Woche mit am besten performt.
Genau, da würde ich sagen, das ist eigentlich das Marktsentiment, was die 10% runtergetrieben hat, weil die Zahlen waren meiner Meinung nach exzellent. Sentinel One ist auch ein Security-Unternehmen, das vermutlich schnellst wachsende und auch damit am stärksten unprofitable, wurde vor 3 Quartalen an die Börse gebracht. Ich glaube, hatte KKR da sogar eine Beteiligung oder weiß ich nicht mehr genau, aber war besonders interessant, weil sie mit weit über 100% gewachsen sind. Im letzten Jahr so zwischen 108 und 128%, je nach Quartal. Im Q4 des letzten Jahres haben sie mit 119% geschlossen, sind dann auf 109 runtergegangen im Q1 und das Wachstum ist jetzt wieder auf 124% hochgegangen. Also sie liegen weit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr mit rund 102,5 Millionen Umsatz. Die Gross Margin hat sich extrem verbessert von 59% im Vorjahr auf jetzt 65%. Das wird so ein bisschen Economies of Scale aus dem Umsatz sein. Also der Umsatz ist ja noch relativ klein. Im Vorjahr hat man nur 45 Millionen Umsatz gemacht oder 46. Jetzt macht man mehr als 100 Millionen und dann gewisse Gemeinkosten oder auch Cost of Revenues lassen sich damit besser amortisieren. Und das wird fast automatisch zu einer Margenverbesserung führen. Ich könnte mir vorstellen, dass man hier, wo sind wir jetzt, bei 66, langfristig wollen sicherlich auch die deutlich über 70 kommen. Also das kann man im Modell mehr oder weniger schon vorsehen. Bei Security gibt es manchmal, gerade wenn Hardware-Bestandteil da sind oder selber viel Cloud-Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, kommt man manchmal nicht auf die Zielwerte von 80%, aber die Marge wird im langfristigen Modell noch deutlich über 65% liegen. Die Kosten wachsen mit 85%, was natürlich viel ist, aber das ist okay, wenn die Firma mit 124% wächst. Das heißt, letztlich wachsen die Kosten unterproportional zum Umsatz. Das heißt, der Operating Leverage wirkt für den Aktionär und die Aktionärin hier. Es gibt einen erheblichen Verlust von 108 Millionen, der übersteigt den Umsatz. Also die operative Marge ist minus 105%. Man macht mehr Verlust als Umsatz. Aber da hilft ja jetzt die Rule of 40, um das sich anzuschauen, ob das trotzdem eventuell sinnvoll sein könnte. Und es ist tatsächlich so, wenn man der Free Cashflow ist nur minus 55%, was natürlich immer noch viel ist des Umsatzes. Und dann ergibt sich eine Rule of 40, die noch so um die 70 liegt tatsächlich, zusammen mit dem sehr, sehr starken Wachstum von 124%. Ich halte auch eine kleine Position in SentinelOne, muss man dazu sagen. Genau, ich glaube, ein Security-Sektor, das ist eins der schnellst wachsenden Unternehmen. Es fährt natürlich hart am Limit, was die mit diesen extrem hohen Verluste. Die Analysten hätten sich wohl auch gewünscht, dass der Verlust noch ein bisschen schneller eingedämmt würde. Man macht jetzt noch 35 Cent Verlust pro Aktie. Ich glaube, 33 oder so hat man sich gewünscht. Das finde ich also nicht so wild. Wie gesagt, wenn das Wichtige ist, der Umsatz wächst schneller als die Kosten, schneller als alle Kostenblöcke, egal ob man jetzt auf Marketing, General Admin und so weiter schaut. Die Magic Number ist mit 1,23 fast zu gut. Also man müsste eigentlich mehr in Marketing investieren, wenn man es so sieht. Die war die letzten 6 Quartale immer deutlich über 0,8, also im sehr, sehr guten Bereich. Jetzt bei 1,23, weil das Marketing, man hat die Kosten im Marketing zwar auch fast verdoppelt, aber wie gesagt, der Umsatz wächst nochmal schneller. Deswegen freue ich mich eigentlich. Ich glaube, die sind gut. Und sie haben noch 1,2 Milliarden Cash, glaube ich. Damit sollten sie, weiß nicht, ob sie es in die Profitabilität schaffen, aber sie können auf jeden Fall diese Phase, in der es jetzt ungünstig wäre, Geld aufzunehmen, ganz gut aussitzen. Sie werden irgendwann nochmal Geld brauchen, vermutlich, und weiter verwässern, allein durch die Mitarbeiteroption, aber eventuell auch durch eine Kapitalerhöhung, die hier noch ansteht. Aber sie verbrennen, wie gesagt, so rund, also Free Cashflow ist auf Gesamtjahressicht wahrscheinlich so minus 200, vielleicht ein bisschen mehr, minus 200, 230 Millionen. Aber sie haben eigentlich das Cash, um das noch vier Jahre so weiterzumachen. Bis dahin wird es wahrscheinlich einfacher sein, sich zu refinanzieren. Und sie sind mit 30 mal Umsatz, aber auch natürlich extrem hoch bewertet. Aber bei dem Wachstum ist das eben auch fair, weil sie haben, glaube ich, geguided, dass nächstes Jahr eher so sie mit 70% rechnen. Ich glaube, das ist sehr konservativ. Ich denke, sie werden auf Gesamtjahressicht jetzt auf jeden Fall noch über 100% Wachstum bleiben. Im nächsten Jahr wäre es natürlich schön, wenn sie deutlich über 80 bleiben. Dass jetzt ewig so weitergeht, ist natürlich auch klar, dass sich nicht jedes Jahr verdoppeln kann. Im Moment schaffen sie das aber noch. Wo wir gerade bei Security sind, können wir zu CrowdStrike weitergehen. Das ist der Hauptunterschied, ist CrowdStrike, also natürlich ist die Produktpalette ein bisschen eine andere, aber CrowdStrike ist halt schon more mature, also ein bisschen älter, profitabler, wächst nicht mehr ganz so schnell, sondern gilt aber als eine der besten Aktien. Da habe ich eine signifikante Sekunde. Ja, habe ich eine signifikante, oh Gott, das sind 21% meines Portfolios, sehe ich gerade. Also weil sie sich extrem gut gehalten hat tatsächlich. Und die hält sich so gut, weil sie, das erklären wir gleich, also die ist im Prinzip, sie ist nicht profitabel, aber sie bietet viel Sicherheit bei hohem Wachstum. Und zwar geht das Wachstum schon langsam runter bei CrowdStrike. Sie wachsen noch mit 58,5%. Das waren vor Quartal 61, davor 63, davor 63,5 und davor mal 70. Das heißt natürlich, hier sprechen wir aber auch über Umsätze oder Annual Recurring Revenue von 2 Milliarden und mehr im Jahr schon. Das heißt, da wird es deutlich schwerer, nochmal so schnell zu wachsen. Deswegen 58,5 wahrscheinlich ein gutes Ergebnis, hat eher positiv überrascht. Die Börse hat trotzdem leicht negativ reagiert, glaube ich. Die Rohmarge ist von 73,2 auf 73,7 gestiegen. Der Unterschied zu 80%, was der Wunschwert ist, sind hier hauptsächlich Stock-Based Compensations. Also nach Non-Gap-Sichtweise hätten sie schon eine 80% Rohmarge. Aber weil in der Erstellung der Leistung auch Arbeit vorgesehen ist und die wiederum sehr stark in Stock-Based Compensation bezahlt wird, schafft man nach Gap eben noch nicht zu 80% Rohmarge. Die Kosten steigen mit 50%, also ein klein bisschen weniger als der Umsatz. Auch hier wird man zunehmend profitabler und effizienter. Im Vorjahr war die operative Marge schon minus 14%, jetzt ist sie nur noch minus 9%, also hat sich verbessert. Und was jetzt aber das eigentlich Spannende ist, dass CrowdStrike vermutlich die Firma ist, die am stärksten von allen Softwarefirmen, die ich kenne, Umsatz in Cash verwandelt, nämlich der operative Cashflow ist 51,3% des Umsatzes. 210 Milliarden. Also sie machen Umsatz 535 Milliarden und auf, gut, ich habe das auf Jahressicht gerechnet. Sehe ich gerade, oder? Sekunde, wie weit kommen die 51? Genau, das ist fürs Halbjahr gesehen. Also über 50% des Umsatzes verwandeln sie direkt in Cashflow. Das ist natürlich ein extrem guter Wert. Sie sind pro forma halt unprofitabel, weil sie sehr hohe Stock-Based Compensation haben. Die sind nämlich allein 30% der operativen Kosten. Also sie geben quasi, wenn sie $3 ausgeben, sind 2 davon Gehalt und 1 in Shares ungefähr. Und deswegen sind sie pro forma noch unprofitabel, aber sie haben halt brutale Fähigkeit, Cash zu generieren. Das ARR wächst weiter mit 60%. Die Kunden wachsen noch, also die Net New Customers sind höher als im Vorquartal. Man hat mehr neue Kunden gewonnen als im Vorquartal. Die Magic Number wäre ungefähr bei 84% und bei 0,84. Das ist auch sehr gut. War davor noch besser in den zwei Quartalen, aber 0,8 ist ein sehr, sehr guter Wert. Rule of 40 ist bei 84% auch sehr gut, getrieben von der hohen Cashflow-Marge. Von daher werde ich definitiv weiter an meiner Position bei CrowdStrike festhalten. Hauptrisiko wäre hier, wenn es zu einer signifikanten Verlangsamung des Umsatzwachstums kommt. Dass das jetzt so marginal runtergeht, ist normal, aber das darf halt jetzt nicht sich deutlich verlangsamen. Das wiederum ist aber nicht eher unwahrscheinlich, würde ich sagen, weil man davon ausgeht, dass Security einfach ein Trend ist, wo man mehr investieren muss als Unternehmen. Es lässt sich dort schwer sparen. Es gibt relativ hohe Rohmargen. Es ist vollkommen absehbar, dass CrowdStrike profitabel sein könnte, wenn sie wollten. Aber sie sind halt im Wachstumsmodus. Die Marketingquote wird immer kleiner. Die General Admin im Vergleich zum Umsatz bleiben relativ gleich. Research Development wird kleiner im Vergleich zum Umsatz. Also man sieht sehr gut, wie sich der operative Hebel entwickelt und dass irgendwann profitabel auch nach GAAP werden wird. Die Dollar-Based Net Expansion Rate ist bei 120. Das ist kein absoluter Bestwert, aber ein sehr guter Wert. Von daher habe ich nichts zu meckern. Dass die ein bisschen nachgegeben haben, liegt vermutlich daran, dass man vielleicht schon noch ein bisschen mehr Profitabilität erwartet hätte und vor allen Dingen aber am Gesamtsentiment des Marktes. Aber relativ gesehen hat CrowdStrike sich eigentlich gut gehalten, weil sie eben nicht wirklich unprofitabel sind, sondern aus Cashflow-Gesichtspunkten schon sehr, sehr viel Sicherheit bieten. Haben aber trotzdem auch dieses Jahr 36% verloren. Im letzten 12 Monaten dieses Jahr haben sie nur 13% verloren, also sind relativ stabil, relative Stärke im Vergleich zu sagen, hoch unprofitablen Wachstumstiteln, obwohl sie definitiv mit den 58% Wachstumstitel sind, logischerweise.
Ja, und für wen dieses Jahr und diese Woche überhaupt nicht so gut gelaufen ist, ist Okta. Die sind im Jahr 73% runter, jetzt diese Woche 39%. Was ist bei denen denn los? Ist auf einmal Login as a Service nicht mehr gefragt?
Die haben eine signifikante Verlangsamung der Wachstumsgeschwindigkeit. Also sie haben sich dieses Auth0 hinzugekauft und haben da auch, also sprechen selber von Integrationsproblemen mit der Software. Also diese Akquise sollte für zusätzliches Wachstum sorgen, hat jetzt aber eher für einen Einmaleffekt gesorgt oder sogar neue Probleme geschaffen. Der Umsatz ist im Vorquartal um 65% gestiegen, jetzt nur noch um 43%. Also sollen wir dazu sagen, was die machen. Okta macht Identity Solutions. Also wenn man den Login für seine Software oder seine App nicht selber bauen will oder so ein Firmenlogins teilen und so weiter, das zu verwalten, macht Okta letztlich und schafft damit höhere Sicherheit, als würde man das alles selbst programmieren und warten. Genau, das Wachstum ist halt von 65 auf 43% runtergegangen, was natürlich ein Riesenschritt ist und deswegen auch die starke Reaktion des Marktes. Die positiv ist, dass die Rohmarge sich von 68 auf 69,5% entwickelt hat. Da wäre man wahrscheinlich nach Non-Gap auch so eher um die 80. Was sie gut im Griff haben, und das zeigt eigentlich, dass sie schon wissen, dass sie nicht mehr wachsen oder dass sie deutlich langsamer wachsen. Sie scheinen damit gerechnet zu haben, weil ihre Kosten wachsen nur um 9% gegenüber dem Vorjahr. Da muss man dazu sagen, ich glaube, es war der IPO im Vorjahr, da gibt es ein paar Sondereffekte. Aber die Kosten wachsen deutlich langsamer als der Umsatz, der wiederum aber sich verlangsamt hat. Damit hat sich die operative Marge von minus 83 auf minus 46% stark verbessert. Und der operative Cashflow ist eigentlich fast ausgeglichen. Also man verbrennt hier auch nicht mehr viel Kohle. Es sind wirklich nur die Aktienoptionen der Mitarbeiter, die das Ergebnis überhaupt ins Negative ziehen. Von daher so muss man sich jetzt keine Sorgen um Okta machen, aber durch den Einbruch beim Wachstum sind die jetzt aus der Rule of 40 rausgefallen. Vorher waren sie noch bei deutlich über 60 Rule of 40, jetzt sind sie knapp unter 40. Das, also insbesondere sozusagen das langsame Wachstum, hat den Markt da sehr verschreckt. Man muss sich vorstellen, dass sagen die Analysten natürlich Modelle bauen, wo sie das so 5 bis 10 Jahre in die Zukunft schreiben, um den Discounted Cashflow zu berechnen. Also was die zukünftigen Zahlungsströme aus einem profitablen Okta später mal oder Cashflow-positiven Okta zukünftig mal wert wären. Und wenn ganz vorne jetzt sich das Wachstum von 60 auf 40% verändert, dann macht das hinten raus in einem Modell einen Riesenunterschied. Und deswegen kommt es dann auch so zu brutalen Abschlägen von 30-40% nach den Earnings, weil es das Outcome ganz hinten im Modell extrem beeinflusst. Weil das Revenue-Wachstum ist natürlich der Treiber des Ergebnisses im Zweifel in so einem Modell. Und damit kommt es da zu diesem Schock.
Dann MongoDB, minus 25% heute, minus 33% diese Woche, year to date, eigentlich mit minus 50% ja noch ganz gut.
MongoDB ist eine Datenbank, wie der Name, relationale Datenbank, wie der Name schon sagt. Wächst 52%, das ist weniger als in den zwei Vorquartalen. Da ist man auf 57,5% ungefähr gewachsen beim Subscription Revenue. Und die Kosten wachsen mit 56,8% ein bisschen schneller. Deswegen hat sich das Ergebnis verschlechtert von minus 38 auf minus 39,4% operative Marge. Also die müssen jetzt entweder schneller wachsen oder bei den Kosten auch mal auf die Bremse treten. Also sie sind noch zu sehr im Wachstumsmodus. Also 50% plus ist ja ein gutes Wachstum, aber die Kosten wachsen eben schneller und deswegen verschlechtert sich, also der Net Loss ist sogar von 77 Millionen auf minus 119 Millionen gestiegen. Prozentual sind das eben so rund minus 39%. Da hat man sich sicherlich einen stärkeren Wink in Richtung Profitabilität gewünscht. Der Ausblick hat auch nicht unnötigen Optimismus verstreut. Ist letztlich, und man muss auch sagen, guckt man sich die Magic Number an, dann ist die mit 0,38 auch nicht gut. Also die Sales-Effizienz, man gibt hier 180 Millionen dieses Quartal für Marketing und Sales aus und gewinnt damit aber nur 15 Millionen neues Revenue, das sind 60 ERA und dementsprechend ist dann eben die Magic Number. Also quälen sich sehr im Verkauf der Lösung. In Rule of 40 sind sie auch von 60 auf unter 36 jetzt gefallen und deswegen auch da eigentlich die starke Abstrafung relativ klar. Also
und genau.
Die sind sehr auf Kante genäht gefahren vorher, mit Kostenanstieg ungefähr gleich Revenue-Anstieg. Das geht gerade so in einer Zeit, wo Geld billig ist und da eben man das Wachstum hält. Aber weil beim Wachstum halt 5% weniger als im Vorquartal abgefallen sind, dann dreht es direkt in die falsche Richtung, das Modell. Und dann kommt es eben zu diesen Adjustierungen.
Und zuletzt Samsara minus 18% diese Woche.
Ja, Samsara baut eine Mischung zwischen IoT und Software, die, also eigentlich Hardware für Flotten-Sicherheitsmanagement. Also das Hauptprodukt ist ein kleines Device, was man den LKW-Fahrern und Fahrerinnen ins Führerhäuschen baut und dann machen die weniger Unfälle, verbrauchen weniger Benzin und also sind besser überwacht, muss man dazu sagen. Auch hier Hauptproblem, dass das Umsatzwachstum sich verlangsamt hat. Also man spürt schon, dass wir haben ja viele Firmen gehabt in den letzten Sendungen, wo wir keine Kaufzurückhaltung hatten bei Software, insbesondere in der Security-Branche, ne? Also die Vorhersage hat insofern gestimmt, aber jetzt sieht man bei anderen Produkten eben schon, dass weniger gekauft wird. In den Earnings Calls klagen die CEOs und CFOs auch darüber, dass die Sales Cycle länger werden. Sales Cycle ist quasi die Dauer zwischen, ich rufe einen Kunden an und frage mal, ob er ein Problem hat, und er bestellt dann wirklich meine Lösung. Und dann, das wird schwerer zu entscheiden. In vielen Firmen muss alles vom CEO unterschrieben werden, weil man in Kostensparprogrammen sind. Also das ist oft dann ein Resultat, dass jede Entscheidung wandert eine Ebene nach oben. Im Zweifel wird alles, was über 100.000 Euro ist, vom CEO freigegeben. Und dadurch wird es halt schwerer zu verkaufen einfach. Und bei Samsara ist jetzt das Umsatzwachstum von 63 auf nun nur noch 52% runtergegangen. Die Marge hat sich nicht deutlich verbessert und die operative Marge hat sich sogar verschlechtert, weil die Kosten um 68,5% steigen, während der Umsatz eben nur noch mit 52% steigt. Das heißt, auch da operativer Hebel in die falsche Richtung. Die auch dort aus der Rule of 40 rausgefallen, von zuvor 45 auf jetzt nur noch 39. Das ist jetzt noch nicht ganz schlimm, aber auch da, wie gesagt, immer wenn sich das Wachstum signifikant verlangsamt, heißt das hinten raus immer Modell große Verwerfung eigentlich. Oder wenn hinzukommt, dass der operative Leverage dann nicht funktioniert, weil die Kosten schneller wachsen, werden die DCF-Modelle hinten raus sehr hässlich. Man kann das alles managen, das heißt letztlich Kosten abbauen oder irgendwoher mehr Wachstum holen. Aber wir werden jetzt so ein bisschen zwei Klassen von Software-Aktien sehen, nämlich die, die eben sehr resilient sind, viel Security wahrscheinlich, und große Namen, die es schaffen, im besten Fall nur unter den Währungseffekten zu leiden, und auch das ist ja schon schwer genug. Und dann gibt es aber auch die, die jetzt wirklich auch Probleme haben zu verkaufen und dadurch langsamer wachsen.
Ja, dann mal schauen, ob es nächste Woche besser aussieht für unsere kleinen Growth-Aktien.
Ich glaube, so viel gibt's gar nicht mehr, oder? Die Earnings-Saison, jetzt kommen ein paar verzögerte, aber die allermeisten Titel müssten durch sein. Wollen wir kurz noch eine Sekunde gucken, was wir nächste Woche noch bekommen, ob da irgendwas Relevantes dabei ist. UiPath kommt noch. Das wird nicht schön aussehen. Da bin ich mir relativ sicher, dass das hässlich wird. Sekunde, muss ich mal gucken, ob es eine Position gibt. Nee, habe ich gerade keine Position. Würde ich aber fast noch vorher aufbauen. Dann haben wir, also UiPath ist am Dienstag, am Mittwoch haben wir Nio, GameStop, who cares, Asana, das wird nochmal spannend, ich befürchte auch nicht so gut, Yext kommt noch am Mittwoch, Donnerstag DocuSign, Zscaler könnte spannend werden, das ist ja Security, DocuSign wird man auch vielleicht schon besser ablesen können, wie sie jetzt nach Corona, dem Sondereffekt, wieder wachsen. Also zwei, drei spannende Earnings haben wir schon noch, über die wir berichten können vielleicht.
Ja, und Apple Event ist nächste Woche wahrscheinlich neue iPhone.
Okay, was wird das können? Hast du
noch
magst orakeln, du Apple-Flüsterer?
Ja, ich habe ja aktuell, glaube ich, das Neueste mit 3 Kameras hinten, das 14er wird wahrscheinlich 4 Kameras haben.
Okay, und wird es eine kleinere, billigere Version geben, die wieder in die Tasche passt?
Ja, bestimmt.
Ein schönes neues SE oder so?
Bestimmt. Und Made in India wahrscheinlich bald, oder?
Mehr Made in India. Ist ja auch schlau, da, sich zu diversifizieren.
Kannst du uns da nicht mal was raussuchen?
Aber kommt schon Auto oder AR-Brille oder so? Es kam jetzt raus, dass sie die Trademark Reality angemeldet haben.
Oh ja.
Über irgendwelche Tochtergesellschaften.
Ja, keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt keine großen Überraschungen. Nur Supply Chain haben wir im Griff und das sind unsere Telefone. Und das war's. MacBooks gibt's ein paar Wochen später dann. Mal schauen. Top, ich freue mich. Wenn ihr Fragen habt, schickt uns E-Mail an podcast@doppelgänger.io oder auf Twitch oder auf Twitter. Habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Mittwoch. Peace.
Schönes Wochenende. Ciao, ciao.